Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mein Name ist Jörg Münchenberg und zu Gast ist heute Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herr Wansleben, in der Ukraine führt Russland jetzt seit 2 Monaten einen brutalen Vernichtungskrieg mit unzähligen Toten. Es gibt Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Gleichzeitig muss man ja sagen, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen schon jetzt enorm, auch wegen des russischen Angriffskrieges, aber nicht nur. Inflation hat einen neuen Rekordstand erreicht. Energie war allein im März jetzt um 85% teurer als im Vorjahr, sagt das Statistische Bundesamt. Dazu kommt die Störung nach wie vor bei den Lieferketten global und auch immer wieder neue Lockdowns jetzt in China. Aus Ihrer Sicht, wie dramatisch ist derzeit die wirtschaftliche Lage?
Also sie ist erstmal emotional dramatisch. Ich habe in meinem 40-jährigen Berufsleben sowas eigentlich noch nicht erlebt. Dass quer durch alle entsetzt sind und dass auch Sanktionen zum Beispiel so einmütig mitgetragen werden. Wirtschaftlich gesehen ist die Situation sicherlich schwieriger als im Moment die Stimmung in Deutschland und in der Welt. Die Lieferketten-Dramatik ist schon groß. Sie haben eben Zahlen genannt, wie es teurer wird. Es wird ja nicht nur die Energie teurer, es wird nicht nur Rohstoffe teurer, sondern es wird ja im Prinzip alles teurer. Es sind viele Unternehmen, die eingebettet sind in der Globalisierung, die nicht wissen, was mit ihren Kunden ist und was mit ihren Zulieferern ist. Das heißt also, wir fahren auf Sicht in eine Ungewissheit hinein. Und wir wissen im Moment nicht, gibt es sowas wie mathematisch formuliert stetige Funktion, die ja diesen Wirtschaftsprognosen zugrunde liegt, also statt 3,6% jetzt 2,1%, oder fahren wir auf eine Klippe zu und es gibt Abbrüche. Ich fände persönlich 2,1% Wachstum für Deutschland in diesem Jahr ein sensationeller Erfolg. Also dann lägen wir bei weitem besser, als ich das jemals für möglich gehalten hätte.
Aber ist das noch realistisch? Im Augenblick muss man sagen, reduzieren ja alle Experten, alle Institute ihre Prognosen deutlich nach unten. Wir hatten jetzt die Frühjahrstagung IWF, Weltbank, auch da geht es ja wirklich massiv nach unten. Also ist Wachstum in diesem Jahr für Deutschland tatsächlich noch realistisch oder gehen wir nicht eigentlich ziemlich klar in Richtung eher Rezession?
Krieg und Pandemie. Beides sind Ereignisse, die Sie nicht vorhersehen können. Das heißt, wir wissen das nicht. Man könnte sagen, noch selten war die Zukunft so wenig prognostizierbar wie jetzt, weil sie nicht nur einen stetigen Verlauf nach unten oder parallel oder nach oben haben, sondern sie haben einfach 0-1-Abbrüche. Also wir haben einen Vizepräsidenten, der hat eine Firma, der stellt Dichtungen her. Wenn der den nicht herstellt, wird kein Auto mehr produziert in Deutschland. Das ist ein normales Unternehmen. Diese 0-1-Probleme. Die sind weltweit jetzt spürbar. Und wenn wir jetzt sehen, was in Shanghai passiert, also dass eine Stadt praktisch wieder abgeriegelt ist über mehrere Wochen, das bedeutet natürlich, dass wir da morgen und übermorgen, also nächste Woche, übernächste Woche, in 4 Wochen Lieferengpässe wieder kriegen, wie wir das 2020, 2021 gehabt haben und wie wir eigentlich gehofft hatten, dass wir es 2022 nicht mehr haben werden.
Aber nochmal, also Sie DRK geht noch eher von Wachstum aus und eher nicht.
Wir wissen es nicht.
Sie wissen es gar nicht.
Wir wissen es einfach nicht. Hm. Meine These ist, man kann es nicht prognostizieren, weil es situativ ist. Hm. Was wir wissen ist, wenn wir unsere Unternehmensbefragungen machen, dass die Perspektive der Unternehmen, wenn ich das vorsichtig formuliere, sehr verhalten ist.
Manche Experten oder Institute sagen ja auch, es kommt eine Stagflation. Das heißt, wir haben eine enorm hohe Inflationsrate bei einem relativ schwachen Wachstum und das eben jetzt nicht nur für die nächsten Monate, sondern vielleicht sogar für die nächsten Jahre. Wie schätzen Sie so eine Prognose ein?
Es gibt hier sogar Leute, die sagen, wir kriegen eine Shrinkflation, also eine Inflation bei einer runtergehenden Wirtschaftsleistung. Also das wäre jetzt noch schlimmer als Stagflation. Wir waren als DIHK schon seit letztem Jahr davor, dass die Inflation hochgeht. Wir haben nie nachvollziehen können, warum jemand auf die Idee kam zu sagen, die Inflation ist im Frühjahr 2022 vorbei. Das war aus unserer Sicht immer schon eine Fehlprognose, weil wir gesehen haben, dass durch Lieferkettenengpässe, durch Verschiebungen im Weltmarkt, Rohstoffe, Halbfabrikate einfach teurer waren. Und wir wussten, dass die praktisch eine Preissteigerung in der Pipeline ist, wie sie das ja auch jetzt haben. Die Inflation liegt jetzt meinetwegen bei 7 oder 8% und die Erzeugerpreise sind schon um 30% hoch. Dann wissen Sie, es gibt also irgendjemand, der muss im Moment die gestiegenen Preise abpuffern. Irgendwann geht die Inflation hoch. Die Gefahr ist groß. Wir hatten in den letzten Jahren, konnten wir uns daran gewöhnen, billiges Geld zu haben, Wachstum und keine Inflation, weil die Produktionselastizität der Welt groß genug war. Also die Welt konnte durch ein entsprechendes Angebot eine Nachfrage, die durch Geld erzeugt worden ist, gut bedienen. Jetzt haben wir durch Krieg, durch Pandemie Lieferengpässe und schon kommt, wenn Sie so wollen, zu viel Geld auf eine verknappte Nachfrage und das hat das Potenzial zur Stagflation, das hat das Potenzial zur hohen Inflation und das wirklich Dramatische ist, dass ja Inflation nicht wachstumstreibend ist, sondern umgekehrt. Inflation ist ihrerseits wieder wachstumshemmend. Also nehmen Sie jetzt zum Beispiel einen Immobilienentwickler, der überlegt, ein großes Projekt zu machen. Der weiß heute nicht, zu welchem Preis, zu welchem Termin er fertig sein wird. Was macht er? Er verschiebt das Projekt. Also das ist im Moment die Situation, in der wir sind. Es ist schon, wenn ich es vorsichtig formuliere, eine ziemlich herausfordernde Situation.
Eine Hauptursache für die hohe Inflation sind ja die gestiegenen Energiepreise. Da müssen wir natürlich dann auch über Russland wieder sprechen. Im Raum steht ja immer noch, bei Kohle hat jetzt die EU ein Embargo beschlossen. Das kommt aber allerdings auch erst verzögert in ein paar Monaten. Im Raum steht ja immer noch auch ein Embargo Öl und Gas, wo man sagt, das würde Russland ja wirklich richtig hart treffen. Angesichts auch der aktuellen Lage in der Ukraine, Sie haben vorhin auch darüber gesprochen, wie emotional Sie das ja auch selber packt und auch sicherlich eben viele Unternehmen ja auch, ist es eigentlich nicht alternativlos zu sagen, wir müssen auch da reagieren, sprich ein Embargo Öl und Gas verhängen?
Also ich verstehe die emotionale Seite dieser Argumentation komplett.
Es gibt aber auch eine wirtschaftliche.
Ja, komme ich gleich drauf. Mhm. Zumal wir ja alle irgendwie so das Empfinden haben der wirklich hart empfundenen Ohnmacht. Wir sehen die Bilder, wir haben selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine gehabt. Jetzt sind sie, entweder sind sie noch in der Ukraine oder sie sind jetzt in Berlin. Also das ist unmittelbar erlebbar, was da passiert. Und aus dieser emotionalen Befindlichkeit kommt man zum Ergebnis, wir müssen irgendwas tun. Ist völlig in Ordnung, sehe ich auch so. Wenn Sie auf die wirtschaftliche Seite gehen, dann muss man abwägen und fragen, was können der Westen oder was kann Deutschland, reden wir über Deutschland, tun? Allerdings unter der Bedingung, selber noch aktionsfähig zu bleiben. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wir befürchten seitens der Wirtschaft, dass wenn man, oder die Masse der Unternehmen, die gerade auch betroffen sind, wir befürchten, dass wenn der Gashahn, warum auch immer, abgedreht wird, wir in eine so große Schwierigkeit hineinkommen, dass wir selbst nicht mehr aktionsfähig und hilfefähig sind, sondern dass wir hilfebedürftig sind.
Da sind aber gehen auch selbst die wirtschaftlichen, die Meinungen der Experten auseinander. Manche sagen, das ist verkraftbar, auch dieser Ausfall.
Ja, aber
die Frage wäre ja doch, wenn Sie mir diesen Punkt gestatten, bei Gas ist es ja noch nachvollziehbar, da besteht eine enorm große Abhängigkeit. Beim Öl zum Beispiel nicht. Öl können auch viele andere Länder liefern. Also da stellt sich ja schon die Frage, wenn schon kein Gasembargo, warum dann nicht wenigstens Öl?
Also Gas ist nur, um das nochmal deutlich zu machen, die Masse des Gases wird nicht im Haushalt für Heizung und für Warmwasser benutzt, sondern für sogenannte Prozesswärme, also Chemie, Stahl, Pharmazie. Und wenn man sich mal anguckt, welche Grundstoffe in der Chemie hergestellt werden, dann braucht man gar kein großer Experte zu sein, um relativ schnell festzustellen, dass wenn die Chemie in Deutschland nicht mehr produziert, in Deutschland und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, die Räder auf Dauer stillstehen. Das heißt, Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Da funktionieren dann auch diese ökonometrischen Prognosemodelle von Wirtschaftsinstitutionen nicht. Deswegen laufen die da aus meiner Sicht in die Irre.
Stichwort Öl.
Ich erlebe im Moment eine Bundesregierung, wir haben regelmäßig Dialogformate, wenn ich das mal so sagen darf, also Gespräche und Videoschalten mit dem Wirtschaftsministerium, aber auch mit dem Bundeskanzler, dass alles getan wird, um die einseitige Abhängigkeit von russischem Energie, Kohle, Öl und Gas zu reduzieren. Also da passiert sehr viel und erfreulich viel. Bei Öl sieht es, wenn ich das jetzt vorsichtig formuliere, insgesamt besser aus, als es bei Gas wäre. Aber es gehört mit zur Wahrheit, wir sitzen ja hier in Berlin, also für Ostdeutschland ist das schon eine größere Herausforderung als, wie das hier so wunderbar heißt, für Westdeutschland.
Aber nochmal, auch aus dem Wirtschaftsministerium heißt es ja immer, ein Ölembargo würde Putin, würde den russischen Staat viel härter treffen als beim Gas, weil die Einnahmen da viel wichtiger sind. Also wäre das doch ein sehr starkes Symbol, auch was man setzen könnte. Und ich will auch nochmal ein anderes Zitat anbringen von Paul Krugman, dem Wirtschaftsnobelpreisträger, der New York Times gesagt hat, das ist eine gewisse Scheinheiligkeit auch von Deutschland. Man hat zum Beispiel während der Finanzkrise Griechenland knallharte Sparmaßnahmen aufgedrückt. Das hat zu einem enormen Wirtschaftseinbruch geführt. Jetzt ist es so, wenn es um Friedenssicherung geht, wo wahrscheinlich der Wohlstandsverlust nur ein Bruchteil wäre, da sagt Deutschland, uns ist der eigene Wohlstand wichtiger.
Also Herr Krugman hat ja natürlich gut reden. Der lebt in einem Land, die völlig unabhängig sind, was Energie angeht. Insofern hat er eine völlig andere Perspektive. Das Zweite ist, er irrt, dass eine Gasembargo, jetzt rede ich wieder Gasembargo, weniger Wohlstandseinbußen hätte, als Griechenland Schulden zu erlassen. Also da irrt er komplett. Bei allem, was wir wissen und was auch die Bundesregierung analysiert und die betroffenen Branchen, wäre in der jetzigen Situation ein Erdgasembargo eine ziemliche Katastrophe. Also das würde alles überbieten, was wir erlebt haben. Also Vergleiche mit Auswirkungen von Corona ist bei dem, was wir heute wissen, gehen völlig fehl. Es wird viel schwieriger werden. Deswegen ist es wichtig, dass jetzt alles getan wird, damit wir davon unabhängiger werden. Ich nehme an, wir werden gleich noch über die Lehren aus der Situation reden. Aber ich will das nur heute jetzt schon mal ansprechen. Das ganze Gaspipeline-System, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ist vor dem Hintergrund von Unabhängigkeit, ja eigentlich muss man sagen, dysfunktional. Also das ist nicht nur eine Frage, wo bekommen wir jetzt Gas her, sondern es ist auch eine Frage, wie verteilen wir das in Europa? Und wir erleben ja gerade am aktuellen Rand, dass es im Moment so ein bisschen das Spiel gibt, rette sich wer kann. Also Italiener versuchen jetzt ihrerseits was in Afrika zu finden. Auf der einen Seite gut, dass sie es so machen. Aber es gehört mir zur Wahrheit, es gibt gar keine Möglichkeit, die Gasquelle, die jetzt die Italiener für sich in Afrika erschließen, für uns mitzunutzen, weil es gar keine Pipeline-Verbindung gibt.
Aber ist es nicht trotzdem wieder ein schwarzes Peterspiel, dass man sagt, wir hatten ja schon die Krim-Besetzung 2014, Da ist dann auch wenig passiert. Jetzt haben wir eben den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und jetzt haben wir die gleichen Probleme wie damals auch. Und man kann natürlich jetzt bequem verweisen darauf, zum Beispiel das Pipeline-System ist noch gar nicht funktionabel.
Ich glaube nicht, dass das was mit Bequemlichkeit zu tun hat, sondern es ist einfach so. Also aus heutiger Sicht ist es eins klar, können wir nicht mehr diese Abhängigkeit weder politisch, moralisch noch ökonomisch so weiterfahren. Wir müssen alles tun, um diese Abhängigkeit zu überwinden. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass wir uns freiwillig ins Unglück stürzen, nur weil andere auch im Unglück sind. Ich glaube, es ist auch eine Frage der moralischen Dimension, dass wir uns aktionsfähig halten. Also dieser Satz, es macht keinen Sinn, Sanktionen zu verhängen, die einen selbst härter treffen als denjenigen, der sanktioniert werden soll. Der hat schon was ziemlich Wahres drin.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks heute Martin Wansleben, er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herr Wansleben, in der Politik wird ja im Augenblick viel gestritten, diskutiert über die bisherige Russlandpolitik. Was hat man falsch gemacht? War man zu naiv? Hat man sich eben zu abhängig gemacht? War man viel zu unkritisch? Ich muss sagen, ähnliche selbstkritische Töne sind aus der Wirtschaft bislang überhaupt nicht zu hören. Macht man sich da vielleicht nicht doch ein bisschen zu einfach? Auch wenn man natürlich sagen muss, man ist heute viel schlauer als damals. Aber trotzdem könnte sich auch die Wirtschaft hinterfragen, ob es so klug war, sich in Russland so aufzustellen, wie man es getan hat.
Jetzt ist natürlich die Frage, Herr Münchenberg, welche Position man einnimmt. Also es hat ja lange, lange Jahrzehnte gut gegangen.
Kann ja auch sagen, Augen zu und durch.
Man könnte sagen, es hat so gut gegangen, dass es das Risiko wert war. Jetzt erleben wir einen in jeder Form, also wirtschaftlich, moralisch, politisch, der Krieg ist da einfach ein totaler Gamechanger. Das erleben wir jetzt. Und deswegen glaube ich, ist es falsch zu sagen, in der Vergangenheit war alles falsch. Mit dem Wissen von heute, ja, war das falsch. Aber mit dem Wissen von heute müssen wir jetzt für heute, also ab heute, für morgen und für übermorgen die Weichen völlig anders stellen.
Aber nochmal, wir hatten die Krim-Besetzung, wir hatten einen knallharten repressiven Kurs Russlands im Inneren. Regimekritiker wurden getötet vom russischen Regime. Also man kann ja jetzt nicht sagen, das alles kommt vollkommen überraschend.
in der Dimension überraschend, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Und die Frage ist, und das gehört jetzt mit zu der Erfahrung, die wir machen, wir brauchen sicherlich eine andere Aufmerksamkeit, das lernen wir jetzt. Wo werden Schwellen überschritten, wo wir in Zukunft, wir heißt Politik und auch Wirtschaft und das einzelne Unternehmen sagen können, jetzt wird es zu heikel. Und zwar auch aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht eines einzelnen Unternehmens. Ich glaube, das ist im Moment die Situation, die wir erleben. Das heißt also, in der Rückschau kann man sagen, wir wissen heute, dass wir das übersehen haben. Damals kann man sagen, gab es noch einen Hoffnungswert, das kann ja so nicht passieren. Es ist ja auch lange gut gegangen. Aber eins ist klar, das hat sich jetzt geändert. Das heißt also, der 24. Februar diesen Jahres hat viel mehr geändert, als wir bislang diskutieren. Sondern das ist eine grundlegende Weichenstellung für das, was wir Globalisierung nennen. Also wir werden eine völlig neue Ära der Außenpolitik, der internationalen Wirtschaftspolitik und auch der unternehmensindividuellen internationalen Strategien jetzt erleben.
Dann nochmal ganz konkret, Herr Wandsleben, heißt das auch, dass Firmen, deutsche Firmen nicht mehr nach Russland zurückkehren werden? Was heißt das denn für den Handel?
Das ist wirklich eine gute Frage. Im Moment gibt es ja klare Definitionen, was ist sanktioniert und was ist nicht sanktioniert.
Also es ist klar. Da gibt klar die Politik aber den Rahmen vor. Die Frage ist,
Ich komme jetzt da drauf. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt erstmal, wo ist der Ausgangspunkt? Im Moment gibt es sozusagen, wie ein Gesetz ist geschrieben, das und das ist verboten, in Russland und mit Russland zu wirtschaftlich zu betreiben. Das klar definiert. Rein formal gesehen ist damit auch definiert, was nicht verboten ist, also was erlaubt ist. Daneben beginnt aus völlig nachvollziehbaren Gründen eine Diskussion, nicht nur was ist legal und illegal, sondern was ist legitim und illegitim. Das ist der Punkt, den Sie jetzt adressieren. Genau. Also das ist die Frage, was wird in Zukunft von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von den Kunden, von den anderen Kunden, also von Geschäftspartnern erwartet oder noch geduldet, dass einzelne Unternehmen es tun. Ich glaube, dass sich hier eine neue Realität oder Normalität einspielen wird. Also wir machen das jetzt mal konkret am Beispiel von Russland. Es gibt Unternehmen, die in Anführungszeichen nur verkaufen. Tun sich leicht zu sagen, wir gehen weg. Sollte es eine Zukunft geben, das wissen wir ja heute nicht. Wir wissen ja nicht, was in Russland passiert. Sollte es eine Zukunft wieder geben, zwischen Europa und Russland, zwischen der Welt und Russland, Klammer auf, was wir ja nur alle hoffen können, Klammer zu, dann kommen die wieder rein.
Auch unter einem Präsident Putin, der vielleicht dann immer noch an der Macht ist?
Es ist ja nicht maßgeblich, was ich mir persönlich vorstellen kann. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Aber ich glaube, das wissen wir nicht. Deswegen müssen wir das so differenziert nicht diskutieren. Wir können ja nur hoffen, dass es eine neue Normalität mit Russland gibt, auch wenn wir es uns im Moment mit den jetzigen Personen nicht vorstellen können. Dann gibt es Unternehmen, die sehr involviert sind in den ganzen Gesundheitsbereich. Also wenn Sie ein Gesundheitsdienstleister sind und betreuen in Moskau Patienten, Dialyse oder was, und Sie gehen da raus und Sie wissen, es gibt keine andere Kapazität, dann wissen Sie, dass wenn Sie da rausgehen, Sie Ihre bisherigen Patienten, 10.000, keine Ahnung wie viel, schlicht in den Tod schicken. Das macht dann schon mal einen Unterschied. Und das gibt es heute, diese konkrete Situation gibt es. Dann kommen die Unternehmen schon in eine Frage, wie kommen wir raus? Und die dritte Frage, und das ist auch, da können wir hier im Studio leichter darüber diskutieren, als das vor Ort zu managen. Also nehmen Sie jetzt mal das alles weg. Nehmen Sie mal Maschinenproduktion oder irgend so was ganz Normales. So ganz einfach ist das nicht, wenn Sie so eine Firma haben mit 2000 Mitarbeitern, die zu schließen. Die Vorstellung rauszugehen, Schlüssel rumdrehen und wegzugehen, das ist so nicht realistisch. Im Übrigen wäre das auch in Deutschland nicht realistisch. Also das hat jetzt mit Russland spezifisch erstmal nichts zu tun. Das ist nicht so ganz einfach. Und lassen Sie mich noch einen Punkt nennen, um die Herausforderung zu formulieren. Die Herausforderung ist, dass jetzt dieser Krieg in eine Welt kommt, wo die Welthandelsorganisation geschwächt ist, wo die UNO jetzt nicht mehr die dominante Position hat, die wir uns heute wünschen würden, dass sie hätte. Das heißt, es gibt auch kein ökonomisch würde man sagen, Level Playing Field. Also es gibt keine Spielregeln der Fairness. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, ist mein Wettbewerber aus Asien, der bleibt dann drin. Und das Zweite ist, ich gehe jetzt aus Russland raus, okay, das können wir alle nachvollziehen, dass man das macht. Gibt es Kunden in anderen Ländern, die sich stärker mit Russland solidarisieren, die dann sagen, dann will ich mit dem auch nichts mehr zu tun haben, der ist ein unsicherer Kantonist. Das heißt, die Tragweite der Entscheidung, ich höre auf in Russland, kann eine völlig andere sein, als nur ich verzichte auf das Russlandgeschäft.
Dann würde ich gerne den Blick weitern, weil mir jetzt immer noch nicht so ganz klar ist, wo sind da eigentlich die Konsequenzen? Also gibt es tatsächlich Konsequenzen jetzt nach diesem Krieg?
Es gibt keine einfache Lösung.
Das ist oft so im Leben. Dann lassen Sie mich das erweitern. Schauen wir auf China. Ähnliches Problem ist eine Diktatur. Wirtschaftlich die Abhängigkeit Deutschlands ist viel größer. Es gibt 2300 Unternehmen, die dort Niederlassungen haben. Volkswagen zum Beispiel lässt dort 40% seiner Produktion herstellen. China bedroht gleichzeitig massiv Taiwan, betrachtet das ja als die Insel als abtrünnigen Teil Chinas. Also die Parallelität zu Russland ist unübersehbar. Und die Frage ist ja schon, gibt es Konsequenzen, so wie ich sie jetzt gerade verstanden habe? Sie sagen, ist kompliziert, ist komplex. Eher doch nicht, oder?
Wenn ich sage, es ist komplex, heißt das ja nicht, es hat keine Konsequenzen, sondern es heißt, man macht es nicht von heute auf morgen. Also getan ist es nicht so schnell, wie es in Talkshows gefordert wird. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und viele Unternehmen sind dabei, sich zu positionieren. Aber ich möchte doch mal, bevor ich auf China komme, deutlich sagen, ich halte es auch als Wirtschaftssicht für rational und für politisch für wünschenswert, dass wir nicht so tun, als ob es überhaupt keine Zukunft mehr gäbe zwischen Europa und Russland. Ich glaube, das also Hoffnung und auch ein Ziel zu haben, wieder zu einer Konstellation zu kommen, die Frieden sichert, glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Heute davon auszugehen, dass Russland sowas wird wie ein größeres Nordkorea, glaube ich, das ist, mag ein realistisches Szenario sein, aber ob das Soll-Szenario ist, das wage ich mal sehr zu bezweifeln.
China.
Völlig richtig, komme ich jetzt drauf. Also in China haben wir jetzt unterschiedliche Entwicklungen. Die sind schon sehr interessant. Also ich kenne gar keinen, der auch in China aktiv ist, der mir nicht sagt, wir hätten uns gewünscht, China hätte sich anders positioniert und eindeutiger positioniert. Es gibt viele China-Kenner, die mir sagen, es wäre sogar rational gewesen aus chinesischer Sicht, genau aus dieser Ecke zu kommen, die Sie gerade ansprechen. Weil China, anders als Russland, stärker auch auf den Westen angewiesen ist. Auf den Westen angewiesen sind als Absatzmärkte.
Noch, China sagte selber auch noch, so viel Autonomie
aber
wie möglich.
Komme ich jetzt drauf. Stärker darauf angewiesen sind, dass wir dort investieren. Und wir sind sehr stark angewiesen auf China, was Produkte angeht, was Halbfabrikate angeht und natürlich was Rohstoffe angeht. Eine ganz andere Dimension, als wir das mit Russland erleben. Jetzt kommt die Pandemie. Und das ist jetzt ein ganz interessanter, faktischer Gamechanger. Und zwar jenseits zunächst mal der großen politischen Geschichte. Die Pandemiepolitik, die in China betrieben wird, ist aus unserer Perspektive keine Politik, die eine stetige, verlässliche Entwicklung in China für die nächste Zeit erwarten lassen.
Aber machen Sie es doch bitte nochmal konkret. Ja, heißt das tatsächlich, dass deutsche Unternehmen sich zunehmend dann sagen, wir gehen aus China zurück?
Ich wollte gerade die Realität darstellen. Das ist jetzt ganz konkret.
Ja.
Also es wird zunehmend schwierig für deutsche Unternehmen, deutsche Mitarbeitende zu finden, die bereit sind, nach China zu gehen. Wir sind ja selber mit Auslandshandelskammern in China vertreten. Die Anzahl der Expats schwindet dahin. Also die reduziert sich nicht nur, sondern die geht schlagartig runter. Und es gibt viele, die sind nur deswegen noch da, weil sie im Moment nicht wegen der Quarantäne zum Flughafen kommen. Also faktisch gibt es hier sowas wie ein Abstimmen mit den Füßen. Also sie gehen raus. Das Zweite ist, die Wirtschaft merkt, dass Lieferketten, die in diesem großen Ausmaß abhängig sind von einem funktionierenden Wirtschaftsgeschehen in China, nicht mehr stabil sind. Das heißt, für Unternehmen bis hin zum Börsenkurs wird die Frage der Stabilität der Lieferketten oder die Zuverlässigkeit der eigenen Lieferfähigkeit wird eine ganz wesentliche betriebswirtschaftliche Größe werden. Das heißt, das, was Sie jetzt politisch zu Recht ansprechen, hat schon eine betriebswirtschaftliche Dimension und es wird betriebswirtschaftlich rational fast zwingend eine Alternative zu suchen. Dieser Decoupling-Prozess, den wir ja auch auf europäischer Ebene schon seit längerem diskutieren von China, hat jetzt völlig unabhängig von Politik, alleine schon wegen Lieferketten und Pandemie, findet schon statt. Und das, was wir hoffen können, ist, Herr Münchenberg, dass sich das neu einpendelt. Aber jetzt das Lied der kompletten Deglobalisierung zu singen, in einer Welt, die 8 Milliarden Einwohner hat, Nachbarschaft können wir nicht ignorieren, sondern am Ende ist es auch eine Frage von Frieden, dass Wirtschaft weltweit funktioniert, also wenn Sie so wollen, eine aktive Nachbarschaftspolitik. Und bei 8 bis 10 Milliarden Einwohnern hat jeder einen Nachbarn, und zwar überall auf der Welt.
Herr Wanzleben, vielen Dank.